Semi läuft. Oh Papa, ich danke dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke für eine gewaltige Lobpreiszeit heute Morgen in deiner Gegenwart. Danke, Vater, dass du so sehr liebst, wenn wir dich anbeten, dich loben, dich preisen, unser Herz vor dir ausschütten und dich groß machen, sagen, wie sehr wir dich lieben, dir sagen, wie gut du uns tust, wenn wir deine Wahrheiten singen und dich groß machen und dir wirklich alle Ehre geben, weil du bist der Einzige, dem alle Ehre gebührt. Danke, Jesus, welch ein Vorrecht, dass wir dich anbeten dürfen, in Freiheit, in Liebe. Manchmal bin ich so überwältigt, dass ich gar nicht predigen will, Herr, weil ich einfach noch so in deiner Gegenwart bin und möchte einfach mit dir alleine sein, weil du es so gut tust. Du bist die beste Medizin. Herr, du bist einfach das Allerbeste in unserem Leben, der größte Schatz, die Perle im Acker, die Schatzkiste. Halleluja, danke, Jesus. Offenbar uns das immer mehr, führ uns immer tiefer hinein, was es heißt, Kind Gottes zu sein, dich zu kennen. Halleluja, danke, Jesus. Preis sei dir. Sag mal, danke, Jesus, dass ich so geliebt bin. Sag's laut, komm. Danke, dass du für mich den Preis bezahlt hast. Danke, dass es mir gut geht an Geist, Seele und Leib. Und danke, dass wenn was aus meinem Leben verschwindet, etwas Besseres kommt. Na, jetzt seid ihr dabei. Gerade war es ein bisschen, was kommt denn jetzt? Wisst ihr, dass Gott gut ist?
Amen.
Und wenn irgendwas weg ist, dann ist es gut für dich. Und Gott macht was draus. Es kommt was Besseres. Halleluja, Amen. Halleluja. Heute gehen wir ans Wort, und zwar in Lukas 12 und starten mit Vers 49 und dann schauen uns mal einige Sachen an. Ich lese heute aus Neuem Leben vor und ihr schaut Neue Genfer an. Also Neues Leben hoffe ich, dass es bald als Online-Bibel kommt, dann kaufe ich es gleich. Leider gibt's das noch nicht. Und Neues Leben finde ich noch ein Stück besseres Deutsch, moderneres Deutsch, wie die Neue Genfer, und die ist schon sehr gut. Und da heißt es: Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Jesus sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Früher habe ich immer gedacht, was will der machen? Will der einen Wald abfackeln oder was von Feuer will der da anzünden? Von was redet Jesus? Ich verstehe das nicht, was er da meint. Was von Feuer? Was? Auch schon mal so gedacht. Und ich glaube, dieses Feuer ist ein anderes Wort für Liebe. Ich glaube, das Feuer, was Jesus anzünden will, ist ein Feuer, was mit der Liebe Gottes zu tun hat. Es ist ein Feuer, das nur Jesus bringen kann, weil er Gott ist. Und nur er den Mensch zum Vater führen kann. Und er sagt, ich wünschte, es würde schon brennen. Jesus verzehrte sich danach. Er hatte so eine Sehnsucht und so ein Eifer, und er wusste, ich wurde hier in diese Welt geboren, um dieses Feuer anzuzünden. Und er wusste, er muss warten, bis zur richtigen Stunde und zum richtigen Tag. Schon mal irgendwie eine Überraschung für jemand vorbereitet und du kannst kaum erwarten, bis die Geburtstagsparty kommt und du möchtest so gern sein Gesicht sehen, wenn er es auspackt oder wenn die Überraschung reinkommt oder du bist auf einer Hochzeit und hast irgendwie einen Überraschungsgast eingeladen, wo keiner was weiß und du platzt fast vor Aufregung, bis es endlich losgeht. Und ihr müsst euch so vorstellen, wie Jesus vom Vater wusste, er soll dieses Feuer anzünden, dieses Feuer der Liebe. Dieses Feuer, was kommen soll. Und mir ist heute Morgen so klar geworden wie noch nie, dass es hier um dein Herz geht. Jesus möchte dieses Feuer in deinem Herzen anzünden. Und wir lesen alles aus der Sicht der neuen Schöpfung. Er hat es ja bei uns schon angezündet. Und dieses Feuer ist ein Feuer der Liebe. Unser Gott, wir gehen immer mal wieder raus, wir lesen einige Verse hier. Und wir schauen uns noch ein paar zusätzliche Verse an. In Hebräer 12, 29, da heißt es, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer. Und stellt euch mal vor, im alten Bund, wo das Opfer auf dem Altar liegt, lesen wir ganz oft, dass ein Feuer vom Himmel kam und das Opfer, was da lag, die Fleischstücke, komplett verzehrte und mit in den Himmel nahm. Warum macht Gott es? Weil er sieht, dass wenn Menschen Opfer brachten im alten Bund, sie schon etwas verstanden von dem, was dem Vater wichtig ist. Und dass es ein reines Opfer war. Alles sinnbildlich, prophetisch auf Jesus hindeuten, ganz klar. Aber es gefiel dem Vater so gut und er sagt, ich kalt's kaum aus, bis endlich das echte Feuer kommt. Die echte Liebe, versteht ihr? Und es soll in unserem Herz brennen. Und Jesus musste warten. Jesus wusste, der Vater sehnt sich so sehr danach. Hast du dich schon mal gefragt, dem Vater ging's gut im Himmel, bevor es die Menschen gab? Er hat alles gehabt. Kein Stress, der hat nicht geschwitzt, kein Ärger. Niemand, der Ärger macht. Die ein Drittel wurden rausgeworfen, die Ärger machten. Die waren nicht mehr da. Aber Gott selber ging's gut. Und irgendwie war seine Liebe in seinem Herzen noch nicht zufriedengestellt. Und dann hat er sich dich ausgedacht. Und hat gedacht, wow, den Martin, die Marion, den Rainer, egal wie er heißt, die will ich haben. Ich bete heute Morgen, dass der Heilige Geist eure Herzen öffnet, dass das Wort nicht in den Ohren hängen bleibt. Der Vater hat sich dich ausgedacht und jetzt kommt der Oberburner. Er hat sich nicht nur ausgedacht, dass du ihn hier auf der Erde kennst. Nein, er sagt, ich möchte die Ewigkeit mit der Bärbel verbringen. Ich möchte, dass der Thomas in Ewigkeit bei mir ist. Ich möchte, dass die Lydia in Ewigkeit vor mir tanzt. Ich möchte, dass die Melli sich in Ewigkeit vor mir freut. Wisst ihr, welch eine Gnade das ist, welch eine Liebe das ist? Und heute Morgen, ich habe hier eine Salbung gespürt während dem Lobpreis. Ich habe gedacht, ich schmelze hier dahin. Und auch das ist wieder so ein Zeichen. Ich habe gespürt, die Engel Gottes sind wieder da. Sie singen mit uns, sie feiern mit uns. Sie fühlen sich wohl mit uns. Und immer wenn du Liebe fließen lässt, fängt ein Feuer in deinem Herz an aufzulodern. Und dieses Feuer der Liebe verbrennt in deinem Herzen Dinge, die Gott nicht gefallen. Okay? Dabei? Verstanden? In dem Maß, wie du diese Liebe zulässt, fachst du das Feuer an in deinem Herzen. Und in dem Maß, wie das Feuer in deinem Herzen brennt, es ist ein verzehrendes Feuer. Erinnert ihr euch? Ein verzehrendes Feuer, was wegbrennt, was Gott nicht meint. Ich weiß noch, je länger ich mit Gott gehe, je mehr Weisheit in mir wächst, je mehr Verstand ich bekomme im Geist, desto mehr verstehe ich die Dinge des Geistes, der Bibel und der Ewigkeit und des Wortes. Okay? Früher habe ich alles gedacht, oh Gott, aber das wünsche ich mir noch. Die Entrückung erst, wenn ich das gehabt habe. Heute denke ich, was ein Quatsch. Da hätte, wenn er vor 30 Jahren, oh super wäre das gewesen. Ja? Es ist in meinem Herzen eigentlich nichts mehr übrig, Halleluja, was mich abhält von der Liebe Gottes. Gott ist eifersüchtig, wisst ihr das? Und seine Liebe, seine Eifersucht, die in der Liebe gewurzelt ist, ist vollkommen rein und heilig. Eifersucht in der Erde oder von Menschen ist immer egoistisch. Sucht immer nur das ihre, aber nicht das, was Gott gehört. Aber die Eifersucht Gottes sucht für dich das Beste und für ihn. Gott weiß, dass wenn man einem Fünfjährigen eine Handgranate in die Hand gibt und er mitspielt, dass das nicht die beste Idee ist. Und dann gibt's vielleicht Leute, die sagen, ich habe die rosa angemalt, die sieht doch so süß aus. Und Gott weiß, das Ding kann bumm machen. Und so sind manchmal Dinge in unserem Leben, die ganz banal sind und Gott möchte, dass du das nicht mehr anschaust, nicht mehr hingehst, manchmal auch Freunde verlässt, Umfeld verlässt, vielleicht sogar den Arbeitsplatz wechselt, weil Gott weiß, irgendwann kann es was machen. Bumm, wenn du den kleinen Stift ziehst, ein kleiner Metallstift. Zzt. Weißt du, und so eine Handgranate explodiert mit bis zu 6000 Splittern. Wenn die alle rauspulen willst, da hast du lang was zu tun, wenn du es überhaupt überlebst. Und ich denke, Gott ist so gut, er liebt uns. Er hat ein verzehrendes Feuer in sich und gibt Jesus einen Auftrag und sagt, mein Sohn, geh auf die Erde und zünde dieses verzehrende Feuer an. Wo brennt es, wer weiß noch? In unserem Herzen, nicht in der Welt, nicht irgendwo im Wald, nicht in irgendeinem Ofen. Es brennt in unserem Herzen. Und leider sind wir so, dass wir oft nach unseren Emotionen gehen und sagen, oh, heute im Lobpreis war es aber schön. Da fährst du nachher vielleicht essen oder gehst nach Hause, triffst irgendjemand, hast wieder irgendeinen Ärger und denkst, oh, jetzt ist das Feuer weg. Ist gar nicht wahr. Du kannst deine Feinde lieben mit diesem verzehrenden Feuer. Du kannst überwinden mit diesem verzehrenden Feuer. Du kannst sagen, Vater, ich lege heute diesen Ärger jetzt sofort auf den Altar, komm mit einem Feuer aus dem Himmel und verzehr's. Nimm's weg. Schon mal erlebt, dass wenn du jemand liebst, hat schon mal von euch irgendjemand geliebt? Komm, streck mal. Ja, alle, Gott sei Dank. Also, ja, aber habe ich aber gerade einen Schreck gekriegt. Vor allem unsere Kinder lieben wir. Komm, sei ehrlich. Wir würden wahrscheinlich, jeder von uns, der ein Kind hat, wird sein Leben hergeben dafür. Und Gott ist besser als wir. Er hat auch das Leben seines Sohnes für uns gegeben. Damit ein Feuer in unserem Herzen brennt. In Apostelgeschichte 2, Vers 3. Da passierte endlich das, wozu Jesus auf die Erde kam. An diesem Tag zündete er dieses Feuer an. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuerzungen oder Flammenzungen. Ich lese mal bei mir. Da erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Am Pfingsten zündete Jesus dieses Feuer durch den Heiligen Geist in den Herzen der Jünger. Sie empfingen beides im selben Moment, die Wiedergeburt und die Geistestaufe. Und in dem Moment brannte ihr Herz. Gott sandte dieses verzehrende Feuer in ihr Herz. Und ein Hasenfuß wie Petrus, der kurz zuvor noch gesagt hat, ich kenne den nicht, hat ihn dreimal verleugnet, wird danach ausgepeitscht und sie sagen zu ihm, red nie wieder im Namen Jesus. Und er sagt, ich kann nicht anders, ich mache nichts mehr anders, wie von Jesus zu reden. Was ist passiert? Was ist passiert? Menschenfurcht wurde durch dieses verzehrende Feuer der Liebe in seinem Herzen ausgebrannt. Und er sagte, mir egal, was die mit mir machen. Vorher hat er nur Angst gehabt, oh Gott, was machen die mit mir? Was haben die mit Jesus gemacht? Machen sie, oh nee, ich verleugne ihn. Angst, der schlechteste Berater. Und da kam ein Feuer in sein Herzen und auf einmal sagte, ich kann nicht anders wie von diesem Jesus reden. Und zum Schluss ließ er sich sogar auf den Kopf kreuzigen, weil er sagte, ich bin nicht würdig, wieder herzusterben. Was ist passiert mit diesem Mann? Dieses verzehrende Feuer kam in sein Herz. Auf einmal war alles, was vorher wichtig war, in den Flammen und verbrannte zu Asche. Und übrig blieb nur noch die Liebe zum Herrn. Je mehr du den Herrn liebst, desto weniger Welt ist in dir. Sind wir ehrlich? Und das ist ein Prozess, Leute, das ist ein guter Prozess. Es macht nicht plopp und der Meister fällt vom Himmel und du bist perfekt. Sondern wir gehen durch einen Prozess, wo immer wieder symbolisch Holz in dieses Feuer kommt oder Öl, ne? In dieses Feuer kommt, wo wir merken. Und wisst ihr, wer bestimmt, wie stark das Feuer brennt? Wir selber. Wir selber entscheiden uns zu lieben oder nicht zu lieben. Zu sagen, von der Heizung von Stufe 1 auf Stufe 6. Dann muss mehr Öl rein in die Flamme, dann brennt sie heller und stärker. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf der Erde anzuzünden. Auf der Erde, wer wandelt auf der Erde? Du nicht. Und wie wünschte ich, meine Aufgabe wäre schon erfüllt. Dieses Feuer konnte nur kommen, indem die Vergebung am Kreuz bewirkt war. Ohne diese Vergebung geht es nicht. Richtig? Der Vater liebte Mose so sehr und Mose fing an, im Prozent, ganz wenig, diese Liebe vom Vater zu spüren, dieses verzehrende Feuer wahrzunehmen. Und aus dem Mut, von dem Spüren der Liebe des Vaters, sagte er zu Gott, ich möchte dich sehen. Stellt euch das mal vor. was ist mit Mose passiert? Der 40 Jahre Wettlauf, sag ich, möchte ich sehen. Und dann nahm der Vater ihn und stellte ihn auf einen Felsen, in eine Felsspalte. Sag, mein Angesicht kannst du noch nicht sehen, weil noch ist das Kreuz nicht gewesen. Aber er stellte ihn auf einen Felsen. Und dieser Felsen ist Christus gewesen. Er stellt ihn auf Christus und sagt, damals schon bei Mose, mein Rücken kannst du jetzt sehen, aber der Tag kommt, wo du mich von Angesicht zu Angesicht siehst. Aber ich stelle dich jetzt schon prophetisch an den Ort der Vergebung. Ich stelle dich auf Christus. Und Mose war der Mann des Gesetzes. Der Mann des Gesetzes kann nicht ohne die Gnade sein und die Vergebung. Ist es nicht der Hammer, Leute? Der Thron der Gnade in der Bundeslade, die zwei Cherubim, die über dem Thron der Gnade auf dem Deckel sind, und in der Bundeslade war das Gesetz. Aber über dem Gesetz war was? Der Thron der Gnade. Die Bibel ist so genial, dass sie sich permanent ergänzt und erklärt. Über tausende von Jahren. Kein einziges Buch kommt an die Bibel ran mit einer Weisheit über Generationen und mit einer Ergänzung über viele Generationen. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Seht ihr, wo das Problem liegt? Dass viele Christen nur so eine Sparflamme haben. So ein Streichholz und sagen, oh, das ist für mich genug. Und Gott sagt, ich will ein Feuer anzünden. Ja? Wenn du mit einem Streichholz rumläufst und sagst, das ist das Feuer Gottes, sagen die Leute, wow. Wenn aber der Wald brennt und du sagst, Freunde, das Feuer kommt immer näher und da brutzelt's und die sehen die Flammen und den Rauch, sagen die, alter Schwede, wir müssen jetzt was machen. Und so ist es bei dir, wenn du richtig brennst wie ein Waldbrand, spüren die Leute, dass du brennst. Und immer werden sie eine Entscheidung treffen. Sie sagen entweder, ich mag das Feuer oder sie haben Angst vom Feuer. Sie mögen dich oder sie lehnen dich ab. Und das ist okay. Gott lässt jedem die Wahl. Und wenn sie 10-mal dich ablehnen, vielleicht beim 11. Mal sagen sie, passt. Aber Gott, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott verzehrt immer. Er konsumiert. Wisst ihr das? Wisst ihr, was Gott konsumiert? Die Liebe aus deinem Herzen. Wenn du sagst, Papa, ich liebe dich so sehr in der Anbetungszeit. Oder wenn du zu Hause, egal was du machst, ist ja wurscht, was du machst. Ist ja unabhängig davon. Aber im Lobpreis singen wir ja die Taten Gottes. Wir machen Jesus groß. Gott zieht es rein wie ein Schwamm des Wasser. Das sind die Momente, wo wir ihn belohnen für alles, was er uns getan hat. Ein Christ, der eine kleine Flamme hat, tut sich immer schwer im Lobpreis. Ist logisch. Wenn das Feuer klein ist, was soll da brennen? Wenn es selber kaum für ihn reicht, wie soll er dann Gott loben und preisen? Richtig? Dran arbeiten. Wir können sagen, Papa, ich brauche mehr Öl in meinem Feuer. Ich brauche mehr von dir. Und hier geht es ganz klar um die Wiedergeburt. Und hier geht es um die Taufe im Heiligen Geist. Seht ihr, was Jesus sagt, was sein Job war hier auf der Erde? Dass du wiedergeboren wirst und dass du die Kraft und das Feuer des Heiligen Geistes empfängst. Amen. Und du hast es schon, du hast gewonnen, du hast es schon. Kannst machen, check, erledigt. Gottfakt für dich. Amen. Aber wie sehr du brennst für Jesus, ist immer noch deine Entscheidung. Halleluja, macht's euch Spaß. Vers 50, nächster Vers. Und da sagt Jesus, eine schreckliche Taufe steht mir bevor. Und der Gedanke daran lastet schwer auf mir, bis sie vollzogen ist. Jesus sagt, ich wünschte, das Feuer brennt, aber ich weiß, wenn ich den Preis nicht bezahle, kann das Feuer nicht kommen. Ist das nicht der Hammer? Jesus weiß, eine schwere Taufe, und zwar eine Feuertaufe im wahrsten Sinne des Wortes, steht ihm bevor. Ich persönlich glaube, als Jesus am Kreuz hing, sah er dich und mich in unseren Sünden. Das fiel ihm nicht schwer, denn seine Liebe brannte für dich und für mich. Und noch mehr brannte seine Liebe für den Vater, um den Vater fröhlich zu stimmen, indem er sagt, Papa, ich sterbe stellvertretend für alle Kinder, die du haben willst. Richtig? Und Jesus sagte, alle, die mir vom Vater gegeben sind, sind mein. Aber was für Jesus wirklich schlimm war, die ganze komplette Hölle, jeder einzelne Dämon war um Golgatha herum. Satan selbst war dort. Und sie spotteten und sie lästerten, sieh dir an den Nazarener, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Komm vom Kreuz runter, dann glauben wir dir und so weiter. Sie spotteten über ihn. Es gibt eine tolle Szene in dem Film Narnia, Fantasy-Film, wo der Löwe auf dem Altar sich opfert für die Viecher, die da waren. Da geht's wirklich um Jesus und da geht's wirklich um Dämonen. Ich finde das toll gemacht in dieser Szene, wie sehr man das sieht, als Aslan, der König, dann stirbt. Aber kurz darauf kommt, alle weinen, denken, das war's. Und ich glaube, das Schlimmste war da für Jesus, den Satan und alle drumherum zu haben, die über ihn spotten. Aber das Allerschlimmste, Stufe 3, war der Moment, als der Vater sein Gesicht verbarg vor Jesus. Und er sagte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Versteht ihr? Jesus wusste, er stirbt für dich. Seine Liebe war ausreichend. Er wusste, der Satan wird da sein und mich auslachen und mich lästern. Und ja, das war auch noch okay. Aber als der Vater sein Gesicht vor ihm verbarg und sie waren zum ersten Mal überhaupt in der Schöpfung getrennt voneinander, da spürte Jesus den Schmerz und das Furchtbare, was jedem Menschen widerfährt am Tage seines Todes, wenn er verloren ist. Versteht ihr? Und Jesus sagte, eine schreckliche Taufe steht vor mir, aber ich muss da durch, sonst kann der Wille des Vaters nicht geschehen. Und es war seine Feuertaufe im wahrsten Sinne, wo sein Wille verbrannte. Wir sehen, wir kennen die Geschichte, wo er im Garten Gethsemane ist, wo er kämpft und sagt, Vater, wenn es möglich ist, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Und der Vater sagt, nein. Wisst ihr, wenn wir manchmal als Christen motzen, unzufrieden sind oder mit unserem Leben hadern oder mit unserem Zustand, ist es wirklich gerecht? Ist es gerechtfertigt? Haben wir verstanden, was Jesus bezahlt hat, wenn wir so bocken? Wenn wir schimpfen, wenn wir motzen, wenn wir unzufrieden sind? Dazu nur noch im schönen Land leben dürfen, wo wir noch nicht verfolgt sind? Vielleicht ausgelacht werden, aber nicht verfolgt? Was Jesus bezahlt hat? Wie schwer ist mein Herz, bis es vollzogen ist? Jetzt verstehst du vielleicht auch im umgekehrten Sinne, wie sehr Jesus sich freut, wenn du den Vater lobst und ihn liebst. Dann weiß er, Papa, es war's wert. Heute Morgen hat die Vicky mich angebetet. Ich habe die Liebe gespürt. Oh, es hat mein Herz erfreut. Und der Vater sagt, meins auch. Das sind die Momente in eurem Leben, wo ihr Gott zurückgebt von dem Guten, was ihr empfangen habt. Halleluja. In 51 kommt ein Vers, der ist echt der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr das ertragt. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein. Aber das erzählen sie uns doch in jedem Weihnachten, wo der Engel gesagt hat, Frieden den Menschen auf Erden. Das schauen wir uns gleich an. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein. Holla die Waldfee. Nein, sagt Jesus, ich sage euch nicht Frieden, sondern Entzweiung. Es könnte man meinen, Jesus tut das. Nee, Jesus tut es nicht. Ich sag dir, was dir Entzweiung bringt, das Feuer in deinem Herzen. Das Feuer in deinem Herzen bringt Entzweiung. Je mehr du Jesus liebst und es kundtust, desto mehr gehst du den Verlorenen auf die Nerven. Die Entzweiung kommt, weil ein Feuer in dir brennt und sie das Feuer weder verstehen noch kennen. Sagen, was ist der so begeistert von diesem blöden Jesus? Was ist sein Problem? Fußball würde ich verstehen, Michael Jackson auch, aber Jesus, was ist denn da toll dran? Vorhin haben wir gesungen, du bist alles für mich. Ist es nur ein Lied oder ist es dein Herz? Sind es Worte oder ist es ein verzehrendes Feuer aus deinem Herzen? Man kann immer auf zweifache Art singen. Man kann die Lippen bewegen oder man kann das Feuer rauslassen. Das ist ein Unterschied. Der Glaube an Jesus spaltet, nicht Jesus. Jesus war das klar. Wenn man es anders liest, könnte man meinen, Jesus kommt, um Streit zu bringen. Nein, ihm ist logisch, dass der, der das Feuer hat, ein Störfaktor wird für den, der das Feuer nicht hat. Nicht für alle, Gott sei Dank, es bekehren sich ja immer noch viele. Aber meint ihr, ich bin gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen? Aya Bobaya, oh, wenn du manchen Christen zuhörst, da denke ich, als sie haben komplett den Verstand verloren. Ja, wir müssen die Menschen aus der ganzen Welt aufnehmen nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob die in Erdkunde gut sind. Aber Afrika ist so groß, da kannst du Nordamerika mit Alaska rein, komplett Europa rein und dann ist immer noch ein Stück Land übrig. Ich weiß nicht, ob die verstanden haben, wie groß Afrika ist. Wenn alle Afrikaner herkommen, dann wird's hier ganz schön eng in Deutschland. Da können wir uns nicht mehr bewegen. Und ich glaube auch nicht, dass es Gottes Will ist. Afrika ist für die Afrikaner da. Amen. Aber wenn du Christen manchen, ja, Frieden schaffen ohne Waffen, war jahrelang, ich habe nicht verstanden. Es kamen mal ein paar Soldaten zu Jesus, sie fragten ihn, was sollen wir tun? Jesus hat nicht gesagt, legt eure Waffen nieder. Hat Jesus nie gesagt. Er sagte, tut niemand Unrecht und genügt euch an eurem Sold. Mit anderen Worten, seid nicht bestechlich. Es bleibt sauber. Aber nicht gesagt, legt die Waffen nieder. Jeder normal denkende Mensch weiß, es ist nicht die Frage, ob irgendwann wieder ein Krieg kommt, auch in Deutschland. Ist nicht die Frage, nie wieder Krieg, sondern der Krieg wird kommen. Auch hier wird wieder Krieg kommen. Aber wir wissen nicht wann. Aber für mich stellt sich nicht die Frage, da wird nie wieder Krieg sein in Deutschland. Nur weil wir noch keinen erlebt haben. Überall auf der Welt sind momentan Dutzende, wenn nicht hunderte Kriege überall. Überall irgendwo ist irgendwo ein Gemetzel. Dass gerade so eine lange Friedensperiode ist, versteht ihr, was ich sagen will? Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen und dann ist alles Eier Bobaya und wo die Christen sind, ist alles gut. Nee, er sagt etwas ganz anderes, werden wir uns gleich noch näher anschauen. Meint ihr, dass ich gekommen bin, um Frieden zu bringen? Ja, du bist der Guru, der Meister. Du gehst jetzt zu den Römern und sagst, Frieden schaffen ohne Waffen. Könnt man gut vorstellen, was die Römer gesagt haben. Da lasse ich dich mal meine Klinge spüren. Funktioniert nicht. Solange die Menschen in ihrem Herzen so sind, wie sie sind, wird es keinen Frieden geben. Wisst ihr, Krieg zwischen zwei Ländern fängt nicht in der Politik an, das fängt immer in den Herzen an. In einer Familie. Zwischen zwei, meistens zwischen Mann und Frau, fängt der Krieg an. Die Kinder erleben den Krieg, dann kriegen es die Nachbarn mit, die Verwandten. Dann die einen stellen sich auf die Seite, die anderen auf die Seite. Schon haben wir einen ganzen Sippenkrieg. Der eine sagt, der Mann ist schuld, die anderen sagen, die Frau ist schuld. Und jetzt geht's immer weiter. So fängt auch jeder Krieg an. Irgendeiner sagt, du bist schuld. Und dann geht's los. Jesus sagt, ich bin gekommen und bringe Entzweiung. Nicht er bringt es, sondern sein Dienst und das, den Auftrag, den er vom Vater hat, wird Entzweiung bringen. Weil manche sagen, ich will dieses Feuer nicht. Sie sagen ganz bewusst, lass mich in Ruhe mit diesem Feuer. Ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt, dass Menschen richtig aggressiv werden oder auf mich reagieren, wenn ich von Jesus erzähle. Oder du bist irgendwo im Hotel und du betest vom Essen und die Leute neben dran, guck mal, ich meine, weißt du, manchmal sind Christen auch unweise. Als ich mit Nick kennt er ja noch manche, nach England flog, standen wir am Airport in der Schlange und es gibt ja so Leute wie der Nick, die sind so evangelistisch, die können einfach nicht die Schnauze halten. Sie plappern, 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 das ist auch wie eine Frau oder ein Mann, die nicht die Schnauze halten können. Irgendwann denkst du dir, halt jetzt mal einfach die Schnauze, sorry, wenn ich so direkt bin. Und ich habe auch gedacht, vor uns 50 Leute, hinter uns 30 Leute und der Nick redet extra so laut, dass mit die 80 Leute alles hören. Und das Schlimme ist immer, die kriegen nichts mit. Der Mann vor uns, ah, wieder so ein Wanderprediger da, hält er endlich mal die Schnauze, aber er hört das nicht. Alles weiter. Ich bin rot angelaufen, mir war das peinlich bis zum Gehtnimmer, ja. Das ist völlig kontraproduktiv. Ob du jetzt in so einer Schlange von Jesus erzählst, von Buddha, von Mohammed oder wie toll das Essen bei McDonald's Drive-Thru ist, das geht den Leuten auf den Sack, die wollen das nicht hören. Stimmt's? Unweise, aber manche von diesen Evangelisten, die meinen, je mehr sie die Leute verfolgen, desto mehr fangen sie sie. Nee, die rennen weg. So funktioniert eine Verfolgung. Einer rennt weg, der andere rennt hinterher. Das Kreuz ist so hell und so attraktiv, wer das will, bekommt es, brauchst du nicht verfolgen. Und der das nicht will, dann hilft auch das schönste Kreuz nichts. Richtig? Und wenn du dann was sagst, sei doch mal ein bisschen leiser. Schämst du dich fürs Evangelium? Ich schäme mich nicht fürs Evangelium, aber ich merke, wie die ganzen Leute sich aufregen wegen dir. Aber du merkst es leider nicht. Immer wieder treffe ich solche Leute. Ich bin absolut dafür, Zeugnis zu geben. Aber mit Verstand und Weisheit. Und nicht mit... Ich liebe dieses Zeugnis von François Baudis. Kennt ihr François Baudis? Ich liebe diesen Mann. Habe schon lange nichts mehr mit ihm zu tun gehabt, leider, also nicht wegen Streit oder irgendwas, hat sich einfach nicht ergeben, aber ich war eine ganze Zeit lang ganz eng mit ihm. Er hat mir auch sein prophetisches Buch gegeben, ich habe viel von François gelernt, eigentlich die ganze Grundlage des Prophetischen habe ich von François gelernt. Und ich war 98 auf seinem prophetischen Seminar und da habe ich so viel gelernt. Und ich habe mir alle seine Geschichten, die fielen in mein Herz, die habe ich nicht vergessen. Vieles, was ich euch erzählt habe, stammt vom François, aber ich sage oft den Namen nicht dazu, damit ihr nicht denkt, oh, jetzt muss ich den François finden, wenn der mir die Hand auflegt und dann bin ich auch ein Superprophet. Und François sagt, er fliegt ja durch die ganze Welt permanent, er hat ja einen Reisedienst. Und immer wenn er im Flieger sitzt, betet er für die Leute, die nebendran sind, dass Gott irgendwie was macht. Und dann sagt er jahrelang, wenn sie mich gefragt haben, was machen Sie denn beruflich? Und ich habe gesagt, ich bin Prediger, bub, war schlagartig das Gespräch zu Ende. Die wollten nichts mehr wissen. Und irgendwann hat er gesagt, Heiliger Geist, gib mir mal Weisheit. Und dann hat er vom Heiligen Geist Weisung bekommen. Und dann saß er wieder im Flugzeug und dann fragen die, ja, schön, ah, Sie sind Südafrikaner, toll. Und was machen Sie beruflich? Sagt er, ich bin Versicherungsvertreter. Was sind Sie Versicherungsvertreter? Ah, interessant und so. Ja, was verkaufen Sie denn da alles? Überwiegend bis ausschließlich Lebensversicherungen. Wow. Ja, was denn genau? Für nach dem Tod. Und dann sagt er immer, dann habe ich immer die Zeitungen weitergelesen und dann die, was saßen neben dran? Entschuldigung, wie nach dem Tod? Was meinen Sie genau? Ja, so wie ich es gesagt habe, meine ich es. Und dann so getan, wie wenn er nicht interessiert wäre mit dem Gespräch. Und die Leute waren dann, ja, das müssen Sie mir jetzt aber näher erklären. Und dann war die Türe offen fürs Evangelium. Ganz viele haben sich dann bekehrt. Wisst ihr, das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Jesus hat gesagt, seid schlau wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wir sollen Weisheit haben und nicht mit der Tür oder mit dem Bulldozer ans Haus fahren und sagen, oh, hallo, ich bin da, alles klar. Und die Leute sagen, mein Haus ist kaputt. Dann mach doch nichts, aber Jesus hast du jetzt. Und dann sagen die, ich will dein Jesus nicht reparieren, mein Haus. Geht doch nicht, oder? Halleluja. In Römer 8, Vers 5 heißt es, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Amen. Leben und Frieden. Hier steht es wahrscheinlich ein bisschen anders. Bleibt einfach dabei. Der wahre Friede, der echte Friede, der kommt von Jesus. Jesus bringt einen Frieden, Jesus gibt einen Frieden. Aber nicht wie die Welt es denkt. Nicht einen äußerlichen Frieden, sondern einen innerlichen Frieden. Und das ist der Unterschied, dass die Welt nicht versteht. Die greifen das nicht. Die können auch nicht begreifen, dass du im Frieden bist in Corona-Zeiten. Die können nicht begreifen, dass wenn du dich impfen lässt, dass du im Frieden bleibst. Die können auch nicht begreifen, dass wenn du dich nicht impfen lässt, du im Frieden bleibst. Die können auch nicht begreifen, wenn die Wirtschaft abstürzt, dass du im Frieden bleibst. Die können nicht begreifen, dass wenn du deinen Job verlierst, dass du im Frieden bleibst. Die können nicht begreifen, dass wenn der Arzt dir eine Diagnose stellt, dass du im Frieden bleibst. Warum? Weil sein Friede höher ist als das, was in der Welt ist. In Lukas 2,14 heißt es, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Das ist der Ausspruch des Engels zu Jesu Geburt. Lies, was hier steht. Friede auf der Erde für die Menschen, eine spezielle Art der von Menschen, für eine auserwählte Gruppe von Menschen. Pass auf, was hier steht, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Nicht alle Menschen, sondern seht ihr, wie das verdreht wird in der Weihnachtsgeschichte? Der Engel hat gesagt, Frieden auf Erden, hier haben wir schon 2000 Jahre Krieg, du mit deiner Bibel, der alles verlogen. Man muss richtig lesen, was hier steht. Hier steht den Menschen seines Wohlgefallens. Wer ist für Gott ein Wohlgefalle? Der, der wiedergeboren ist und den Heiligen Geist hat, in dem das Feuer der Liebe brennt. An dem hat Gott Wohlgefallen. Das heißt, alles andere, ich leiste, ich tue, ich mache, ich habe, mein Name steht da, ich bin ständig im Fernsehen, im Radio, ich bin überall und diene Gott, zählt nichts. Ist null vor Gott. Und wenn es wirklich von Gott ist, ist es aus der Gnade. Und alles, was du aus Gnade tust, ist ohne Verdienst. Danke. Versteht ihr den Unterschied? Denn Frieden Gottes ist für den Menschen seines Wohlgefallens. Johannes 14, 27. Da macht Jesus noch einen obendrauf. Ihr wisst ja immer, Jesus ist der Krasseste. Da kriegst du nicht nur den Kuchen, du kriegst auch noch die Sahne. Und da heißt es, ich lese bei mir wieder, ihr dürft damit lesen, wenn ihr wollt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt Jesus. Steht das da auch? Schade. Aber deswegen lese ich euch das vor. Weil ich habe heute Morgen verglichen, habe gedacht, das gefällt mir am besten. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden, hat Jesus auf der Erde gelassen. Hat ihn nicht mit in den Himmel genommen. Da braucht er nicht, weil da ist alles friedvoll. Aber hier hat er ihn gelassen. Ich lasse euch meinen Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Wie heißt der Friede in der Welt? 4 Buchstaben. Fängt mit G an. Danke. Der Friede in der Welt, in dem alle nachjagen und der Propaganda und die Werbeabteilung super ist, sagt, wenn ich einmal reich wäre, didel, 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 dumm, gell? Dann könnte ich dies und das und jenes und dann werden sie krank und sterben und das war's gar nichts mit dem Geld. Denn Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Aber die Welt sagt dir, wenn du richtig reich wärst, meinst du richtig reich, mal so 10 Euro in der Tasche, dann wäre der Friede da. Der ist nicht da. Je reicher du wirst, brauchst du Bodyguards, denn du kannst nirgends mehr hin. Je mehr Leute wissen, dass du reich bist, desto mehr Bettelbriefe bekommst du. Je reicher du bist, desto mehr wird dein Haus zu einer Festung. Stimmt's? Der Metzen von Hoffenheim, der wohnt in Walldorf. Und jemand aus der Gemeinde hat mir mal gezeigt, wo der wohnt. Da steht immer ein Streifenwagen vom Haus. Es sind 3 Meter hohe Mauern mit Stacheldraht, überall Kameras. Ein elektrisches Tor wie im Knast. Kannst selber mal hinfahren, wenn es dich interessiert. Sobald du durchfährst, bist du sofort im Fokus. Kann ich da jetzt schon sagen. Sehr unangenehm. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Aber ich habe gedacht, und er ist Milliardär. Ist das ein Leben? Du kannst nicht zum Aldi geschwind. Geht nicht. Entweder musst du jemanden schicken oder deine ganze Bodyguard. Ne? Dann läufst du, wahrscheinlich steigst du aus, kommt wieder irgendeinen. Ich habe mal gelesen, er kriegt an Weihnachten bis zu 60.000 Bettelbriefe aus der ganzen Welt. Können Sie mir nicht helfen? Hier und da und dort. Ah, ich weiß nicht, ob das so schön ist. Richtig reich ist nicht schön, weil es immer mehr dein Herz übernimmt. Versteht ihr? Echter Reichtum ist, du hast ein Dach über dem Kopf, du kannst warm duschen, du hast was zu essen jeden Tag. Das ist wahrer Reichtum. Du hast Freiheit, du hast keine Angst, du hast Jesus. Du kannst für alles beten, bitten, danken. Das ist echte Freiheit. Und alles, was du hast in der Freiheit als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, kann man nicht kaufen. Frieden kann man nicht kaufen, Freiheit kann man nicht kaufen, Vergebung kann man nicht kaufen. All diese Dinge sind nicht verkäuflich. Und die Welt versteht dich deswegen nicht. Sie überlegen, was ist da anders, was stimmt da nicht? Gott hat durch Jesus mit dir Frieden gemacht. Weißt du das? Immer wieder sage ich Leuten, Gott wird dann noch zornig über dir, ja oder nein? Ja, die kleinen Sünden bestraft Gott sofort. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wenn du es nicht glaubst, ist der Friede weg, obwohl er noch da ist. Von Gottes Sicht ist vergeben. Du gehst ins Gericht, bist angeklagt, du hättest irgendwas gemacht. Der Richter spricht dich frei, du gehst raus. Wenn du dem Richter glaubst, hast du was? Frieden. Wenn du aber draußen rumläufst und auf den Fingernägel kaufst, was ist, wenn der seine Meinung ändert? Was ist, wenn der mich morgen anruft? Was ist, wenn der sich umentscheidet? Der Friede ist futsch, obwohl du einen Freispruch hast. So geht's vielen Christen. Obwohl sie Vergebung haben und einen Freispruch in Christus, ist ihr Leben nicht im Frieden, sondern ständig unter Druck, unter Angst, unter Anklage, Verdammnis und das ganze Programm. Warum? Weil sie den Frieden nicht für sich in Anspruch nehmen, der ihnen gehört. Der Teufel ist ein Lügner, er kann dir den Frieden nicht nehmen. Aber du kannst den Frieden verlassen, indem du ihm glaubst, was er dir ins Ohr flüstert. Korrekt? Also bewahre den Frieden. Halleluja, was immer. Zurück, 51 waren wir, gell? Jetzt wird Jesus noch mal krasser im nächsten Vers und wahrscheinlich wird der ein oder andere von euch sich darin erkennen. Von nun an werden ganze Familien auseinanderbrechen, weil 3 für mich und 2 gegen mich sind oder umgekehrt. Wer von euch erkennt sich da drin? Einige. Von nun an werden ganze Familien auseinanderbrechen. Wenn man es wieder im Fleisch liest, denkt man, oh, Jesus spaltet Familien, ist der böse? Jesus spaltet gar nichts. Er weiß, dass das Feuer in dir was bringt? Die Spaltung. Du kriegst eine Diagnose vom Arzt und sagst, es macht mir nichts, ich gehe nicht mehr zum Arzt, ich weiß, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Deine Eltern oder dein Onkel oder dein Mann oder deine Tante oder die Oma, Opa, egal wer, kriegt es mit. Die haben gesagt, du hast Krebs im Endstadium, du brauchst jetzt eine Chemo. Und du sagst, Chemo kann ich vergessen. Gell, Leo? Hat er schläft. Ja? Warum? Warum stellst du dich aufs Wort, weil ein Feuer in dir brennt? Die, die das Feuer nicht haben, sagen, die hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Wer hat der Kopf gewaschen? In der Gemeinde, das Gehirnwäsche, was die da machen, die wird sterben. Sie können nicht verstehen, dass du auf Grundlage einer anderen Wahrheit oder auf der Wahrheit stehst und nicht bereit bist, die Wahrheit zu verlassen. Amen. Versteht ihr soweit? Und dann kommt Spaltung in die Familie oder in Freundschaften, wo die sagen, also bisher war ja alles okay, auch ich konnte auch noch okay sagen, dass du jetzt Christ bist, aber deine Aussagen und was du so glaubst, du spinnst doch. Versteht ihr? Oder alleine, dass du immer beten willst. Ah, da beten wir geschwind dafür. Ah, das hilft doch nichts. Solche Sprüche habe ich öfters gehört. Und du kommst dann nicht durch, aber du weißt, wenn du es verstanden hast und angefangen hast zu verstehen, ich bin nicht bereit, um keinen Preis in dieser Welt meinen Jesus zu verlassen, ihn loszulassen, ihn zu verleugnen oder auf irgendeine Art und Weise einen Kompromiss einzugehen außerhalb von Jesus. Anfänglich passiert uns das vielleicht noch ab und zu. Weil wir brauchen alle eine Weile, dass wir wachsen im Glauben, in der Überzeugung, auch im Verständnis des Wortes, korrekt? Aber nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, da merken wir, wow, nein, nicht was der Arzt sagt, kein Arzt ist ein Prophet, mein Jesus ist der Oberprophet und er hat gesagt, in meinen Wunden bist du geheilt. Und dann stellst du dich da drauf bis zum geht nicht mehr. Amen. Und dann wirst du Wunder erleben. Gott ist auf deiner Seite. Die Bibel sagt, in Gott ist das Ja und das Amen. Gott überlegt nicht, soll ich nicht. Nee, Gott stellt sich zu dir und zu deinem Glauben. Und je leichter fällt dir Gott zu glauben, je mehr dieses Feuer in deinem Herzen brennt. Stimmt's? Wir können im Herz auch 2 oder 3 Feuer haben. Eins brennt für mein Auto, eins für meinen Job, eins für meinen Urlaubsort, eins für und eins für Egal, nenn's wie du willst. Aber du wirst irgendwann merken, es gibt nur ein wahres Feuer, was dir gut tut, was dir nicht weh tut. Der brennende Dornbusch bei Mose verzehrte den Busch nicht. Er verbrannte den Busch nicht. Gottes Feuer ist ein anderes Feuer wie das natürliche oder weltliche Feuer. Im weltlichen Feuer hast du immer Brandblasen oder noch schlimmer. In Gottes Feuer, das tut dir nicht weh. Gott bewahrt dich in diesem Feuer. Und es ist ein verzehrendes Feuer. Versteht ihr den Begriff? Ein, wie wenn man so sagt, oh, ich verzehre mich nach ihrer Liebe. Sagt man heute gar nicht mehr so, aber früher kennt man so Geschichten. Oder wenn Leute in den Krieg mussten und haben dann mit ihrer Freundin oder Verlobten oder Frau geschrieben, ein Brief nach dem anderen, ich verzehre mich nach dir, Schatz, ich wäre so gern bei dir. Es brennt etwas im Herzen und genauso wünscht sich Gott, dass etwas in unserem Herzen brennt, was wie so ein verzehrendes Feuer ist. 53. Es wird zu Streit zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter kommen. Zum Streit. Über was? Über Christus. Christus ist das Ärgernis für diese Welt und für die Ungläubigen. Ist Christus das Ärgernis? Lass doch mal das los. Komm doch mal ein bisschen runter, du mit deinem Glauben, mit deinem Wort. Schon mal gehört? Du bist so komisch geworden. Früher warst du ganz anders. Früher bist du auch mitgegangen saufen. Früher hast du auch mal ein Näschen Kokain gezogen. Früher hast du auch mal ein Tütchen genommen. Jetzt bist du so komisch geworden. Wir haben fast Angst vor dir. Bist du bei den Bullen? Du wirkst so komisch. Sie spüren das. Du sagst, das brauche ich alles nicht mehr. Richtig? Ich habe eine Droge, die ist so cool. Da habe ich keine Nebenwirkungen, die ist umsonst. Und ich kann permanent high sein. Amen. Und das heißt Liebe. Liebe Gottes, Liebe des Christus. Was ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. In Matthäus 19,29 heißt es, und jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Jesus weiß, für alle, die einen Preis bezahlen, wir, die wir Freunde verlieren, Familie verlieren, weiß und sagt Jesus, ihr werdet es um ein 100-faches wiederbekommen. Und ein jeder, der um meines Namens willen, seht ihr jetzt den Punkt? Nicht, weil du stolz, bockig bist oder eine Zicke in der Gemeinde und keiner mag dich. Das ist nicht um Jesu Namen willen. Sondern wo du wirklich weißt, boah, ich bin einsam, ui, irgendwie. Aber ich glaube, die Einsamkeit in dieser Welt ist viel kostbarer, als mit den vielen irgendwo im Stadion zu sitzen und Hoffenheim zu klatschen oder irgendeiner Gruppe sonst. Oder irgendwo auf einem Rockkonzert zu sein. Irgendwo im Kegelclub dazuzugehören. Wir fahren nach Mallorca und gehen zum Ballermann und lassen mal richtig die Sau raus. All diese Dinge, die befriedigen nur kurzfristig. Und dann ist es sogar so, dass es eigentlich dir schadet im Nachhinein. Du merkst, ich mag mich gerade selber nicht, fühle mich so eklig. Ja, weil diese Dinge nichts mit der Liebe Gottes zu tun haben. Aber wenn das verzehrende Feuer in deinem Herzen brennt, verzehrt es auch diese Wünsche. Du willst nicht mehr Ballermann, du willst nicht mehr Kegelclub. Und Gott ist nicht gegen Ballermann und Kegelclub, aber ihr versteht, was ich sagen will. Gott ist auch nicht gegen Fußball, Gott ist nicht gegen irgendwas. Sondern der Punkt ist, dass Gott die Nummer eins in unserem Herzen sein will, durch Jesus mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine ganz andere Sache, wie jemand lebt und auch wie jemand liebt. Und der Weg ist das Ziel, Leute. Es macht nicht plopp und dann sind wir perfekt, sondern wir dürfen jeden Tag von neuem starten. Wir dürfen jeden Tag sagen, heute war Tag 1, morgen ist Tag 2. Ich entwickle mich. Und wenn wir mal falsch waren, dürfen wir immer aus der Sackgasse rausfahren und sagen, oh Papa, ich habe gemerkt, das ist nicht der Weg, sorry, aber jetzt will ich den Weg gehen, den du für mich hast. Gott ist weder zornig, bockig noch eine Zicke, sondern er sagt immer, Halleluja, komm mein Sohn. Wir sehen das in der Geschichte des verlorenen Sohnes. Der Vater, der ihn ziehen ließ, schaute jeden Tag aus nach ihm. Korrekt? Und genauso ist auch der Vater für uns. Er lässt uns ziehen, wenn wir das wollen. Weil manchmal müssen wir unsere Hörner abstoßen. Manchmal ist noch so viel Welt in unserem Herzen, dass Gott sagt, gut, dann geh in die Welt. Er weiß, dass du wiederkommst. Könntest dir das auch alles ersparen, mitsamt den Tränen und dem Leid. Aber manchmal ist es halt so. Manche Kinder sind schwieriger, andere sind einfacher. Aber Gott hat für jeden einen Plan. Korrekt? Halleluja. Du wirst alles wiederbekommen, wirst belohnt. 54. Daraufhin wandte Jesus sich an die Menge und sagte, wenn ihr seht, wie sich im Westen Wolken bilden, sagt ihr, es wird regnen und ihr habt recht. Jetzt kommt Jesus auf eine ganz komische Idee. Da denkt man so, was ist denn jetzt los? 55. Und wenn ein Südwind weht, sagt ihr, heute wird es heiß werden und genau so ist es. Müsste man eigentlich sagen, hey, die kennen sich gut aus, tolle Wetterfrösche. Die haben keine Wetternachrichten in ARD und ZDF, sitzen auch nicht in der ersten Reihe, aber sie verstehen, die Wetterzeichen zu deuten. Ja? Und da müssen wir eigentlich denken, ja, jetzt ist cool, jetzt kriegen sie gleich ein dickes, fettes Lob. Und dann kommt Vers 56. Ihr Heuchler! Es ist interessant, wie oft Jesus zu den Leuten gesagt hat, ihr Heuchler. Wenn du manchmal so komischen Predigern zuhörst, der Heiland, der war so lieb. Meiner nicht. Bei mir steht was anders. Er hat die herausgefordert und konfrontiert, und zwar immer. Jesus, da nicht ein Tag in der Bibel, wo Jesus Urlaub machte, Pause oder heute frei hatte. Sondern der konfrontierte alle knallhart mit der Wahrheit. Die Jünger kamen mal sagen, hey, reicht es, wenn ich jetzt die Apostel liebe, die anderen? Jesus sagt, lieb deine Feinde. Oh, kann er mich nicht einmal loben? Jetzt habe ich gerade so ein bisschen gespürt, der Andreas, so den mag ich ein bisschen. Und der Johannes, den finde ich auch nicht schlecht. Ah, Petrus ist schwierig, ich weiß. Jesus sagt nicht, oh, das machst du gut, Thomas. Du liebst schon zwei von den Zwölfen, das ist toll. Macht Jesus nicht. Sagt, liebe dir deine Feinde. Mit anderen Worten, wupp, der ganze Wind, die ganze Freude, die ganze Selbstbegeisterung weg. Jesus hat sie alle immer konfrontiert. Nikodemus, einer der höchsten und angesehensten Lehrer in Israel, kommt nachts zu Jesus. Weil tagsüber hat er sich nicht getraut. Er wollte, dass niemand sieht, dass er doch mit Jesus spricht. Und er sagt Jesus zu ihm, du musst von neuem geboren werden. Wie soll das geschehen? Soll ich wieder im Mutterleib krabbeln? Er hat nichts verstanden. Jesus sagt zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und weißt es nicht. Alle anderen, die eine Audienz bei Nikodemus hatten, haben Bugidibu gemacht vor ihm. Oh, der Nikodemus hat mich empfangen. Oh, ich wasche mir die Hände nie wieder. Der hat mir die Hand gedrückt. Versteht ihr? Dieser Nikodemus, dieser berühmte Lehrer Israels, kommt nachts zu Jesus. Und Jesus Liebe reichte aus, damit er nicht zum sagt, hey, kommst morgen früh wieder um 10, okay? Nicht jetzt in der Nacht. Ich will schlafen. Hat Jesus nicht gemacht. Hat ihn trotzdem empfangen. Und er kommt mit seiner Weisheit zu ihm. Ihr müsst es selber mal lesen. Meister, wir wissen, dass du ein Rabbi bist. Es liebt es ja immer, wenn sie so in den Hintern kriechen erstmal, ne? Braune Ohren haben und sich freuen. Wir wissen, dass du ein Meister bist. Und Jesus sagt nicht, oh, das ehrt mich aber. Oh, lieber Nikodemus, schön, dass du heute noch vorbeigekommen bist. Der Tag war sehr voll mit Arbeit. Jetzt kommst du nachts noch extra zu mir, um zu mir zu sagen, dass ich ein Meister bin. Meisterkleister, oh. Das siehst du schon, die, aus jeder Pore quillt die Religion so, wie wenn du auf die Senftube drückst. So. Und was macht Jesus mit ihm? Du bist ein Lehrer Israels und weißt es nicht? Mit einem Schlag. Ich sage meine Worte jetzt, Volltrottel. Du weißt gar nichts. Du weißt nichts. Was glaubt er, wie Nikodemus sich gefühlt hat? Was ist das für einer? Der konfrontiert, und er wusste, steht im Wort, du musst von neuem geboren werden. Steht im alten Bund. Der wusste das Wort, aber er verstand es nicht. Logischerweise nicht, weil er nicht den Geist der Offenbarung hatte. Aber damit will ich sagen, Jesus ist mit jedem knallhart am Konfrontieren. Und wisst ihr, warum er das tut? Weil er so ein Ekel ist. Nee, weil Wahrheit was macht? Frei, wenn sie auf den richtigen Ackerboden fällt. Und er sagt hier, hey, das Wetter beurteilt ihr super. Ihr wisst genau, was für ein Wetter das kommt. Und er sagt da, ihr Heuchler, Ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Was tut Jesus? Er sagt, ihr schaut aufs Wetter, aufs Äußerliche, aufs Natürliche, aber die Zeit, die Gnadenzeit Gottes, die größte Gnadenzeit Gottes in der Geschichte der Menschheit, seit 4000 Jahren zum damaligen Zeitpunkt, erkennt ihr nicht, dass Gott seinen Sohn schickt. Obwohl im alten Bund, weiß nicht, glaub 600 oder noch mehr, ich weiß gar nicht wie viel, mehrere hundert Hinweise auf den Messias sind. Die Donnerstagabends da sind, wissen das. Fast jeder Psalm ist voll von Jesus. Mit einem Hinweis. Wenn du die Steinchen zusammensetzt, kriegst du ein Bild. Auf den Messias. Jetzt steht der Messias da und sie erkennen es nicht. Sie begreifen es nicht. Jesus selber sagte, wer kann Tote auferwecken? Wer kann Kranke heilen? Wer kann die Leprakranken neue Hand zurückgeben? Und. Kann das irgendjemand? Nee, nur Jesus. Das Wetter ist äußerlich. Viele Christen beurteilen äußerlich. Aber du musst was beurteilen? Den Geist. Die Zeichen der Zeit, man kann es auch den Zeitgeist nennen, geht nur im Geist. Durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, Jesus kommt bald. Ich bin absolut überzeugt davon. Es dauert nicht mehr sehr lange. Amen. Und ich höre, heute Morgen habe ich wie so im Westernfilm einen Zug gehört, der kommt, so ein Dampflok. Und macht so die Pfeife. Und ich wusste, dieser Zug steht für Jesus, die Entrückung. Und ich habe so in die Landschaft geguckt. Während dem Lobpreis hatte ich die Vision und habe gedacht, ich sehe keinen Rauch, ich sehe keine Gleise, ich höre nur ein. Wer weiß, von was das kommt, weiß, da kommt was? Ein Zug. Von woher, wie schnell, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich habe gehört. Versteht ihr? Gott tut diese Dinge, weil er im Geist redet. Er gibt meinem Geist, sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis und deinem Geist. Amen. Ein natürlicher Mensch und natürliche Christen sehen nur, was gerade abgeht. Oh je, wie soll das noch weitergehen? Oh Gott. Mir ist eines klar, wer vorher nicht geglaubt hat und das Feuer im Herzen hatte, hat es jetzt auch nicht. Und je mehr die Umstände sich verändern, desto mehr wird die Panik in ihrem Herzen. Christen, die Angst haben, haben Mordsglauben, aber leider in die falsche Richtung. Korrekt? Und ich kenne keinen Menschen, der nicht Glauben hat. Es gibt keine Atheisten. Das ist eine Lüge vom Teufel. Jeder Arbeitnehmer, der morgens in die Arbeit geht und 8 Stunden arbeitet, der kriegt nicht abends die Lohntüte, er kriegt's am Ende des Monats. Das ist ein Glaubenssystem. Jeder, der nach Hause kommt und den Schalter betätigt, hat Glauben, dass das Licht angeht. Das ist ein Glaubenssystem. In dieser Welt ist alles auf Glauben aufgebaut. Korrekt? Selbst wenn ich im Keller die Sicherung ausmache, kommt er trotzdem heim und drückt drauf. Weil er glaubt, das Licht geht an. Amen. Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt kommt ein Vers. Bitte anschnallen. Warum könnt ihr nicht selbst entscheiden, was richtig ist? Steht bei mir. Warum könnt ihr nicht selbst entscheiden, was richtig ist? Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was für Gott richtig ist? Ist es nicht ein super Vers für die Zeit gerade? Impfen, nicht impfen, Angst, keine Angst, weglaufen, bleiben, weitermachen, aufhören. Warum können Christen nicht beurteilen und sich selber klar machen, was richtig ist? Seht ihr den Vorwurf von Jesus? Er sagt nicht, warum schaut ihr nicht die Wetternachrichten? Oder ihr ruft die Tante an, ach, abends da mit der Nummer, hier 6 Euro die Minute, die Buggedibu-Tante mit der Glaskugel, ei, was spricht sie denn heute? Er sagt, du sollst, wenn du das Wetter beurteilen kannst, sollst du auch beurteilen, was die Zeichen der Zeit sind, was der Heilige Geist heute spricht. Wenn du das vorher nicht trainierst, hast du es nicht, wenn du es brauchst. So viele Jahre sage ich euch, und ihr macht es, ja? Ich sage euch immer wieder, trainiert für den Krieg, wenn ihr Soldaten werdet, wann im Frieden. In der Hoffnung, dass es nie Krieg gibt, aber wenn der Krieg kommt, du stehen kannst und weißt, wie kämpft man. Glauben musst du trainieren, solange du gesund bist, dass wenn die Krankheit an deine Türe klopft, du die Oberhand behältst und nicht anfängst zu sprechen, davon stirbt man. Ich habe noch 3 Monate, hat der Chefarzt gesagt. Schön, dann genieß deine 3 Monate, die werden bestimmt toll. Oder du sagst, das ist für mich alles Pillepalle, interessiert mich nicht. Mein Gott ist größer und ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Steht im Wort, oder? Das sind alles Lügen und Ablenkungen. Und Jesus macht ihnen, den Menschen, da einen Vorwurf und sagt, warum könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht beurteilen? Mit anderen Worten, ihr müsst beurteilen können, das sage ich euch ja immer. Wir müssen beurteilen, wir dürfen aber nicht verurteilen. Und Christen mischen immer. Sie beurteilen was und dann ist sofort die Verurteilung da. Richtig? Das dürfen wir nicht mehr. Ganz, 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 ganz wichtig. Wisst ihr, letzte Woche habe ich euch was erzählt von einer Frau, Kettenraucherin. 5 Leute sind in den letzten 8 Jahren zu mir gekommen und gesagt, wenn du die nicht rausschmeißt, gehe ich. Alle 5 sind gegangen. Ich habe sie nicht rausgeschmissen. Ich sage dir auch, warum. Weil der Heilige Geist es mir nicht gesagt hat. Fiel mir das leicht? Nö. Donnerstagabends, manchmal, wenn sie reinkam, hast du hier keine Luft mehr bekommen im Winter. Da haben wir trotzdem aufgemacht, saßen wir hier mit Frostbeulen. Aber wenigstens frische Luft. Es war nicht leicht und manchmal sind Umstände nicht immer leicht. Aber du musst es tun, was der Heilige Geist dir sagt. Korrekt? Dann lass lieber die 5, die nicht in der Liebe sind, lass sie ziehen. Weißt du, beim nächsten wird's nichts Rauchen sein. Da wird's die lange Nase sein. Oder die krummen Zähne. Sie werden immer was finden, was sie nervt. Weil sie nicht in der Liebe sind. Liebe neidet nicht. Liebe eifert nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu. Lies selber 1. Korinther 13. Ihr kennt's auch alle wahrscheinlich, gell? Also, wir müssen beurteilen. Was heißt es für uns? Können wir beurteilen? Epheser 1, Vers 9. Epheser 1, Vers 9. Wir lesen ja alles aus der Sicht der neuen Schöpfung. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen. Welche Zeitform? Vergangenheit. Der lange verborgen war. Bis wann war es verborgen? Bis zu Pfingsten. Korrekt? Selbst die Jünger haben nicht verstanden, was Jesus sagt, bevor sie wiedergeboren waren und den Heiligen Geist hatten. Der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Wem? Der Gemeinde. Dir und mir. Wenn ein Christ mir sagt, ich weiß nicht, was Gott will, dann ist das eine absolute Lüge. Das kann nicht sein. Du weißt genau, was Gott will. Es ist wahrscheinlich nicht das, was du willst. Deswegen sagst du, ich höre ihn nicht. So, wenn deine Frau ruft, Schatz, bring mal den Müll raus. Und du sitzt am PC und machst dein Spiel. Keine Ahnung. Und sie ruft wieder, Schatz, bring mal. Sag mal, hörst du nicht, ich habe schon 5-mal gerufen. Nö. Was willst denn du, Müll raus? Manche hören nicht, weil sie nicht hören wollen. Nicht, weil sie nicht hören können. Stimmt's? Er hat uns seinen Plan wissen lassen. Wir kennen den Plan Gottes. 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Nochmal. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Von wem? 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift, die ganze Bibel ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Was ist wahr? Heilung gehört mir, Versorgung gehört mir, ein Arbeitsplatz gehört mir, etc. Okay? Und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Das Wort Gottes überführt uns zusammen mit dem Heiligen Geist von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Sünde, von jeder Schuld. Okay? Das Wort weist uns zurecht und erzieht uns dazu. Das Wort und der Heilige Geist, beide erziehen uns dazu mit dem reinigenden Feuer in unserem Herzen, um zu erkennen, was der Wille Gottes ist, dass wir leben nach dem Willen Gottes. Je weniger jemand die Bibel liest, desto weniger, logischerweise, kann er im Willen Gottes sein. Richtig? Wenn ein junges Paar zusammenkommt und sie verlieben sich, sie reden aber nie miteinander, kann der Partner nie den Willen des anderen erfüllen, weil die nicht miteinander reden. Da macht die wahrscheinlich jeden Abend Leberwurstbrot mit Senf Und er denkt sich, boah, noch einen Abend Leberwurst, dann übergebe ich mich. Und weil er aber nichts zu ihr sagt, macht sie, Schatz, ich hab dir wieder ein Leberwurstbrot. Und dann explodiert er und sagt, du blöde Kuh, ich hasse Leberwurst. Und sie, oh, ich bin ja aber verletzt. 14 Tage Leberwurst, hat nichts gesagt, auf einmal rastet er aus. So funktioniert's auch bei Christen mit Gott, die mit Gott nicht reden oder Gott mit ihnen nicht reden kann. Auf einmal rasten sie aus. Ja, ich bete, ich mache, ich tun. Nichts klappt. Ist nicht die Wahrheit, oder? Das Wort ist der Hammer, oder? 56. Und dann waren wir bei 57. Und jetzt kommen wir zu 58, korrekt? Yes, Lord. Okay. Wenn du auf dem Weg zum Gericht bist und einen Ankläger triffst, versuche doch die Angelegenheit zu bereinigen, bevor sie vor den Richter kommt. Sonst wirst du womöglich verurteilt, dem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen. Wisst ihr, von was Jesus hier spricht? Von dem Leben der Menschen und von der Ewigkeit. Jesus sagt, wenn jemand mit dir einen Streit hat oder dir was schuldig ist, wenn du auf dem Weg zum Gericht bist, wisst ihr, was Jesus sagt? Wenn dein Leben zu Ende geht, bist du auf dem Weg zum Gericht. Und deinen Ankläger triffst, solange du noch lebst, solange du noch Zeit hast, auf dem Weg in die Ewigkeit, auf dem Weg, wo du die Erde verlässt, wenn du da deinen Ankläger triffst, okay? Versuche doch, die Angelegenheit zu bereinigen. Von was spricht Jesus? Von Vergebung. Danke, Stelios. Er spricht von Vergebung. Bevor du vor den Richter kommst, weil der Richter ist gerecht, er ist nicht auf deiner Seite, der ist gerecht. Er urteilt gerecht, Gott urteilt gerecht, okay? Sonst wirst du womöglich. Seht ihr, was Jesus sagt? Wenn zwei streiten, meinen sie immer, sie bekommen Recht, auch von Gott. Dabei sagt Gott, ihr seid beide schuldig. Ihr seid beide falsch. Ich muss euch beide verurteilen. Seht ihr, was Jesus hier sagt? Sonst wirst du womöglich verurteilt, dem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen. Mit anderen Worten, entscheide dich, solange du noch lebst. Wisst ihr, alles, was hier steht, ist für die Verlorenen, für die Ungläubigen, aber ein Stück weit auch für uns, oder? Da ist ganz viel Wahrheit drin, wo wir auch wir unserem Schuldiger nicht mehr vergeben möchten oder wollen, wo wir bockig sind, wo wir zornig sind, wo wir denken, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. So, und jetzt kommen wir zum letzten Vers. Und wenn das geschieht, wirst du nicht eher freikommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Das ist in der Welt so. Und wo noch? In der Ewigkeit, in der Hölle. Jesus sagt, du wirst erst aus der Hölle kommen, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Was heißt es? Kommt irgendwann jemand aus der Hölle? Nein, weil du nichts mehr zum Bezahlen hast. Was willst du in der Hölle geben zum Bezahlen? Du hast nichts mehr. Du hast kein Leib mehr. Du hast kein Leben mehr. Du bist eine gequälte Seele im ewigen Feuer. Und da heißt es in Hebräer 9, 27, die letzten beiden Stellen noch. Und genau wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt. Merkt ihr solche Bibelstellen, wenn du mit Hinduisten zusammen bist oder mit die, die Reinkarnation lehren, wirst wiedergeboren, kommst als Frosch auf die Welt und keine Ahnung. Alle Menschen müssen sterben, alle, ohne Ausnahme. Amen. Aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht, nicht fünfmal. Ist das nicht interessant? Aber hier sehen wir es. Und der letzte Vers für heute, Matthäus 13, 42. Und da heißt es, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Heftig, oder? Was sagt uns das Wort? Wir können nicht mehr verloren gehen, das wisst ihr. Ja, wir sind errettet, das bleibt auch. Aber was sagt uns die Geschichte? Auf dem Weg in die Ewigkeit, vergib allen, solange du noch auf der Erde bist. Stimmt das? Okay, Halleluja. Vater, Ich bete heute Morgen, dass du dieses Feuer in uns noch mehr anzündest. Dieses Feuer, was wo Jesus gekommen ist, es anzuzünden. Dass es noch mehr brennt. Vater, ich bete für Kohlen, für Holz, für Öl, was auch immer in jedem sein persönlichen Feuer anzündet. Dass es kommt und dass dieses Feuer brennt, lichterloh. Dass wir als Church at the River in Heidelberg brennen. Dass wir dieses Feuer hinaustragen in unsere Umgebung. Dass wir wirklich alles trockene Stroh anzünden. Dass wir ein helles Licht sind in dieser Zeit jetzt, dass unsere Freude überfließend ist und dass es uns gut geht, dass es uns wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Herr, danke, dass du gekommen bist und hast dieses Feuer, dieses verzehrende Feuer in uns hineingegeben, was dem Vater gefällt, wo alles wegbrennt, was Gott nicht meint, was irdisch, fleischlich, dämonisch ist, wo wir frei sind. Halleluja, ein verzehrendes, göttliches Feuer, was uns nicht wehtut, sondern was nur verbrennt, was Gott nicht meint. Halleluja, und danke Jesus, dass du das in jedem Einzelnen tust. Halleluja, danke. Wir preisen dich, Jesus. Danke, dass wir hier noch wirklich in Freiheit dich loben und preisen dürfen, dir Danke sagen dürfen und auf dich schauen dürfen, Jesus. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Halleluja, Amen. Amen.